SRF 2 Kultur.
Mississippi hat den Blues. Eine musikalische Reise durch die Politik und Geschichte des ärmsten US-Bundesstaats. Sie hören Reflexe von Max Böhnl. Hier muss es irgendwo liegen, das Grab von Robert Johnson. Lange hat es gedauert, den unscheinbaren Little Zion-Friedhof mitten im Mississippi-Delta zu finden. Kein Wegweiser führte vom 5 Kilometer entfernten Städtchen Greenwood hierher, zur letzten Ruhestätte des Königs des Delta-Blues. Nichts deutete darauf hin, dass das Idol so vieler Musikstars an dieser einsamen Landstraße beerdigt wurde. Es geht zu Fuß durch Herbstlaub an armseligen Grabsteinen vorbei. Manche sind schon halb in dem Acker versunken. Durch Pekannussbäume bläst der Wind. Ganz hinten im hintersten Winkel versichert dann doch ein unscheinbarer hüfthoher Stein, dass hier Robert Johnson ruht. Geboren am 8. Mai 1911, gestorben im August 1938. Nur 27 Jahre alt wurde er. Links und rechts neben dem Stein haben Fans 2 Büchsen Bier und einen Behälter mit scharfer Soße gestellt, dazwischen ein Sträußchen Plastikblumen. Für einen King of the Delta Blues ein armseliges Andenken, denn wenn Robert Johnson der König war, wenn der Blues im Mississippi-Delta seine Ursprünge hat und wenn Mississippi wirklich die Wiege der amerikanischen Musik war, wie es in den staatlichen Broschüren heißt, dann hätte Johnson eigentlich ein Mausoleum verdient. Immerhin, am anderen Ende des Friedhofs haben die Behörden wenigstens ein Schild aufgestellt, auf dem der Werdegang Johnsons erläutert ist. Nur Bruchstücke seiner Biografie sind bekannt. Robert Johnson war über Jahrzehnte vergessen und dass Mississippi der ärmste Staat der USA ist, hat sicher dazu beigetragen, dass der Blues nicht die Anerkennung erfährt, die er verdient hätte. Den Ehrentitel King of the Delta Blues erhielt Robert Johnson erst Jahrzehnte nach seinem Tod, 1961, mit der erstmaligen Veröffentlichung aller seiner Aufnahmen auf einer Platte. Unzählige Musiker und Bands haben Johnsons filigranen Stil seitdem kopiert, seine Texte übernommen und damit dem Blues weltweit Fans verschafft. Zu Johnsons Zeiten interessierte sich für den Blues nur die schwarze Bevölkerung im Süden der USA. Es war ihre Musik. Die Rhythmen und Melodien gehen auf die nach Nordamerika verschleppten afrikanischen Sklaven und ihre Nachkommen zurück. Nach der Abschaffung der Sklaverei wurde der Blues zur Musik der schwarzen Feldarbeiter. Bluesmusiker wie Robert Johnson reisten durch das Land, um sich Geld zu verdienen. Weshalb aber ist ausgerechnet das Mississippi-Delta der Ursprung des Blues? Dazu gibt der Historiker Kali Akuno aus Jackson, der größten Stadt in Mississippi, Auskunft.
To really understand the blues, you have to understand the slave trade.
Um den Blues verstehen zu können, muss man den Sklavenhandel verstehen, vor allem in dieser Region hier. Denn das Delta war schon sehr früh sehr reich und fruchtbar. Es machte Mitte des 19. Jahrhunderts Mississippi zum reichsten Staat Nordamerikas. Die Sklavenbesitzer aus dem Norden ließen sich mit ihrem Eigentum hier nieder, mit ihren Sklaven, vor allem aus dem heutigen Kamerun und aus dem Kongo. Die brachten den Rhythmus mit. Eine zweite Quelle war der Sklavenmarkt im südlichen New Orleans. Viele nach Nordamerika verschleppten Afrikaner wurden von den Weißen dort eingekauft und ins fruchtbare Delta geschafft. Sie stammten vor allem aus der Region Gambia. Sie brachten ihre Melodien und Akkorde mit.
Akuno weist außerdem auf eine dritte Quelle hin, die seiner Meinung nach in der Blues-Historiographie zu wenig berücksichtigt geblieben ist.
Man muss auch noch die Musik der Indianer und ihre Traditionen hinzufügen. Vor allem das Jammern und Klagen. Vieles im Blues kommt aus dieser Tradition.
A lot of that's from different Native American traditions.
Ooh,
Als Johnson und weitere Bluesmen durch das Delta tourten, war die Sklaverei längst abgeschafft. Die Schwarzen waren formal frei. Aber an ihre Stelle war im amerikanischen Süden das System der Naturalpacht getreten, das die arme Landbevölkerung auf andere Weise ausbeutete. Mit diesem sogenannten Sharecropping ließen die weißen Landbesitzer die mittellosen Schwarzen auf ihren Plantagen ein Stück Land bewirtschaften und dort auch leben. Aber dafür behielten sie einen großen Anteil der Ernte ein. Wirtschaftlich kamen die Schwarzen deshalb nicht voran. Es trieb sie vielmehr tief in die Verschuldung. Gleichzeitig herrschte im Süden die gesetzlich festgelegte Rassendiskriminierung gegen Schwarze, die bis hin zu Lynchmorden ging. Einige Blues-Texte befassen sich direkt mit der schlimmen Unterdrückung und dem Widerstand dagegen. Die Mehrzahl handelt vom Alltag und von individuellen Gefühlen, sagt die Soziologin Randy Zeller, die an der University of Mississippi über Blues forscht.
Ursprünglich sind in den Blues-Songs 300 Jahre Sklaverei und Sharecropping enthalten, das damit verknüpfte Leiden, aber auch die Hoffnungen. Blues wurde typischerweise von Solisten auf der Gitarre, am Klavier oder auf der Mundharmonika gespielt, bei Zusammenkünften am Wochenende, bei Picknicks und in den Blueskneipen, den Juke Joints. Das Publikum waren die Landarbeiter. Oft tanzten sie dazu, denn die Bluesrhythmen waren oft auch schnell und antreibend.
Der Historiker Kali Akono fügt hinzu, dass es eine wenig dokumentierte Sozialgeschichte des Blues gibt.
Das Leiden ist ein wichtiger Teil im Blues. In ihm drücken die Geknechteten und Diskriminierten ihren Schmerz aus. Aber es gab eine Tradition bei den Afroamerikanern, die wir Shining on the Master nennen und die bis heute fortlebt. Das heißt, ich als Schwarzer zeige dir, dem Weißen, nur einen Teil von mir, um mich dir nicht auszuliefern, um zu überleben.
Das herkömmliche Verständnis vom Blues als einer Musik, die nur eine depressive Stimmung oder tanzbare Rhythmen transportiert, sei falsch, sagt Akono.
Das Leiden ist das, was das weiße Publikum hören will. Mehr will es nicht hören. Es will nicht hören, wie wir uns widersetzen. Es will nur hören, wie wir uns leidend durchs Leben schlagen. Und genau dieser Aspekt des Blues wurde später dann kommerzialisiert.
Der andere Aspekt, also der Widerstand, wird bis heute gerne übersehen, meint Akono. Das falle leicht, weil nur ein Teil der Blues-Songs zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Mississippi-Delta aufgenommen wurde und weil es lediglich ein noch kleinerer Teil in die Aufnahmestudios schaffte.
The pieces where I'm explaining to others how to run away.
Die Blues-Texte, in denen ich anderen mitteile, wie man vor dem weißen Master wegrennt, wo man sich gut verstecken kann, wohin man fliehen kann, dieser Teil wurde selten öffentlich gesungen und vor allem nicht in ein Aufnahmegerät, weil man sich nicht verraten wollte. Dieses Thema ist dennoch Teil der Blues-Tradition, tauchte auf Platten aber nicht auf. Zum einen, weil wir die Schallplattenfirmen nicht besaßen, zum anderen, weil die Konsumenten der Platten, die Weißen, das einfach nicht hören wollten. Es gab zahlreiche Songs, die man untereinander austauschte, Songs über das Zurückschlagen, wie man sich wehrt, wie man krank feiert und sich dumm stellt.
Das Leiden im Blues hat etwas Expressives und wirkt damit gewissermaßen auch heilend. Denn indem die Musiker das Leiden aus sich heraussangen und spielten, verinnerlichten sie es wenigstens nicht. Eines dieser berühmten Ur-Blues-Stücke ist Crossroad Blues von Robert Johnson. Es erzählt die Geschichte von einem, der an einer Kreuzung im Mississippi-Delta steht und mit seinem Schicksal hadert. Die besungene Straßenkreuzung ist angeblich dort, wo sich Highway 61 und Highway 49 treffen. Das Mississippi Delta ist nicht zu verwechseln mit dem Mississippi River Delta, das viel weiter südlich an der Golfküste liegt. Das Delta des Blues liegt südlich von Memphis und erstreckt sich über 350 Kilometer östlich des Mississippi-Flusses. Der Old Man River, wie er nach einem Musical aus den 20er Jahren benannt wurde, versteckt sich hinter hohen Deichen. Der Highway 61 ist kaum befahren. Im Autoradio läuft Allerweltsgedudel. Die Landschaft zieht sich Acker um Acker öde dahin. Eine brachliegende und abgeerntete Fläche nach der anderen. Immerhin, es ist November und die Temperaturen sind auf angenehme 20 Grad abgesunken. Der Sommer mit seinen 35 oder 40 Grad Hitze und seiner schwer erträglichen Luftfeuchtigkeit ist zum Glück vorbei. Auf einigen Äckern sind im Vorbeifahren mannshohe Plastikplanen zu sehen, unter denen schneeweiße Baumwolle hervorlugt. Auf diesen Feldern müssen sich die Sklaven und später die Sharecropper in der sengenden Hitze die Finger blutig geschuftet haben. Die Mechanisierung der Baumwollernte machte in den 30er Jahren, mitten in der großen Depressionszeit, Schluss mit Arbeitsplätzen auf den Feldern. Die arbeitslosen Landarbeiter wanderten in die Städte im Norden aus, erläutert die Soziologin Randy Zeller von der University of Mississippi.
Die meisten Afroamerikaner flohen aus dem Süden, um den harten Lebensbedingungen und den rassistischen Gesetzen zu entfliehen. Tausende von Feldarbeitern begaben sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg auf Migration in nördlich gelegene Städte wie Chicago und Detroit.
Mit dabei waren auch die Bluesmusiker, die ihre Kunst den neuen Bedingungen schnell anpassten.
Den althergebrachten Delta Blues ließen sie bald hinter sich. Er war ja nicht nur eine unangenehme Erinnerung an die schlimmen Verhältnisse im Delta, sondern er passte auch nicht mehr in die neue, moderne und städtische Umgebung. Die Musiker tauschten ihre akustischen Gitarren gegen elektrische und schlossen sich zu Bands zusammen. Der Blues auf der E-Gitarre mit einem schnelleren Rhythmus war der direkte Vorläufer des Rhythm and Blues und des Rock'n'Roll.
Beispielsweise ein Blues mit dem bezeichnenden Titel Sweet Home Chicago. Während Städte wie Chicago, Detroit oder New York wuchsen, verlor das Mississippi-Delta Tausende von Menschen. Seit 1940 hat sich die Bevölkerung im Mississippi-Delta halbiert. Die Abwanderung erfolgt auch noch heute, sagt der Historiker Kali Akuno.
You do have some black farmers who are still hanging on, they're getting old.
Im Delta gibt es noch schwarze Farmer, die alt werden und trotzdem weitermachen. Aber das hält die Krise nicht auf. Die Jungen haben kein Interesse an Landbesitz und Landwirtschaft. Sie wollen in der Stadt leben. Arbeitsplätze sind auf dem Land wegen der Mechanisierung Mangelware. Und Mississippi besteht vor allem aus Landwirtschaft. Dazu kommt, dass die Preise fallen. Der Staat und vor allem die Menschen im Delta fragen sich, was können wir nur tun, um national und international wettbewerbsfähig zu werden, um für ein Einkommen für unsere Familien sorgen zu können?
Es gab immer wieder Versuche, den Anbau von landwirtschaftlichen Produkten, die Vieh- und Fischzucht den Märkten anzupassen, aber mit wenig Erfolg, meint Akuno.
The situation is pretty rough now in the Delta.
Die Situation im Delta ist schlimm. Es handelt sich von der Struktur her um Monokulturen, die für auswärtige Märkte und nicht zum Eigenverbrauch produzieren. Baumwolle wird nicht mehr so viel wie früher angebaut. Dann gab es Hühnerfarmen, darauf Schweinefarmen und später Fischzucht. Zwei Jahrzehnte lang war Mississippi der weltweit größte Züchter von Welsen. Heute ist das größte landwirtschaftliche Produkt die Baumwirtschaft.
Der Widerspruch ist erschreckend. Das Mississippi-Delta ist die ärmste Region der USA mit einem Jahresdurchschnittseinkommen von nur $6.000. Andererseits ist es wegen der Schwemmablagerungen des Mississippi eines der fruchtbarsten Agrargebiete des gesamten Landes. Die Kreuzung von Highway 61 und Highway 49 befindet sich jenseits der Felder in einer dünn besiedelten Gegend. Links werden Traktoren verkauft, rechts befindet sich ein Geschäft mit einfachen Möbeln, daneben ein heruntergekommenes Café ohne Gäste. Der Verkehr verlangsamt sich und hält an einer Ampel an. Unansehnliche Stromleitungspfosten säumen die Gegend. An die vielbesungene Crossroads erinnert auf einem Grünstück mitten auf der Kreuzung eine hellblaue Skulptur von drei gekreuzten Gitarren. Die Legende will es, dass hier der junge Robert Johnson eines Nachts dem Teufel begegnet sei. Es kam zu einem Pakt. Der Teufel gab Johnson die virtuose Spielweise, im Tausch dazu verkaufte ihm Johnson seine Seele. Dieser Mythos zusammen mit Johnsons ungeklärten Todesursachen im Alter von 27 Jahren war eine Grundlage für seinen posthumen Ruhm. Das sagt die Bluesforscherin Randy Zeller.
Der Mythos hilft bis heute beim Plattenverkauf. Einer verkauft dem Teufel seine Seele mitten in der Nacht an den Crossroads, spielt dann wie der Teufel Blues auf der Gitarre und stirbt dann auch noch ganz jung unter ungeklärten Umständen. Das ist schon eine spektakuläre Geschichte.
Weltweit bekannt wurde Crossroads aber erst durch die englische Band Cream mit Eric Clapton, die daraus 1968 einen weltweiten Hit machte. Auch an der berühmten Crossroads zu stehen, ist eher eine Enttäuschung, wie das Grab von Robert Johnson. Die graue Wirklichkeit von heute hat den Blues von damals anscheinend völlig verdeckt. Dabei gehört der Musikstil zum Weltkulturerbe und Songtitel wie Crossroads, I've Got the Blues oder Bilder von Baumwollfeldern, dem Whiskyteufel, der tiefen Einsamkeit und vom Highway 61 brennen sich den Blues-Fans seit Jahrzehnten ins Gedächtnis ein. Immerhin versucht ein Zusammenschluss aus Historikern und Tourismusexperten namens Blues Commission, die Bluesgeschichte im Delta mit Hilfe von Hinweisschildern an markanten Orten wie am Johnson-Grab oder an den Crossroads wenigstens ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Aber für mehr reicht das staatliche Geld nicht aus. Ein paar Kilometer von den Crossroads entfernt liegt das Örtchen Clarksdale mit seinen 20.000 Einwohnern. Es ist Blues-Fans ein Begriff. Denn durch Clarksdale musste jeder, der während der großen Auswanderungswellen aus dem Süden in den Norden zog, und jeder, der die alte Heimat wieder besuchte. Ein Ort mit einer glanzvollen Blues-Tradition, denn die schwarzen Musiker und Sänger zogen während Jahrzehnten durch Clarksdale und traten hier auf. Sie übernachteten im Riverside Hotel, einem einstöckigen, etwas windschiefen Gebäude. Anderswo durften sie dies zu Zeiten der gesetzlichen Rassentrennung nicht. Dies wurde 1937 der berühmten Blues-Sängerin Bessie Smith zum Verhängnis, erläutert die Soziologin Randy Zeller.
Bessie Smith had recorded dozens, more than 150.
Sie hatte bereits mehr als 150 Schallplatten eingespielt und galt als Kaiserin des Blues. Bei Clarksdale hatte sie einen Autounfall. Was dann passierte, darüber gibt es mehrere Versionen. Aber die wahrscheinlichste ist, dass sie, schwer verletzt, von den Krankenhäusern, die nur für Weiße da waren, abgewiesen wurde und hier am Riverside verblutete.
Von Clarksdale als dem Zentrum des Blues und einem pulsierenden Umschlagplatz für Baumwolle und Zedernholz von Mitte des 20. Jahrhunderts ist nicht viel übrig geblieben. Die zahlreichen Gebäude stehen leer. Downtown Clarksdale ist mit seinen verwitterten Fassaden und nur wenigen Menschen auf den Straßen sehr in die Jahre gekommen. Aber genau das macht den kleinen Ort offenbar für Blues-Touristen interessant, die das Städtchen auf der Suche nach den Ursprüngen der amerikanischen Musik aufsuchen. Mehrere Blues-Festivals ziehen jährlich große Menschenmengen an. Und im Ground Zero Blues Club, den der berühmte Schauspieler Morgan Freeman mitgegründet hat, treten immer wieder bekannte Bands auf. Trotzdem, der Blues-Tourismus hat seine Grenzen, wie das Vorstandsmitglied der privaten Blues Foundation Mick Colassa mit Bedauern sagt.
Im Ausland wird der Blues eher geschätzt. Es waren ja die britischen Blues-Fans, die in den 60er Jahren den Blues nach Amerika zurückgebracht haben, wo er fast vergessen war. Sie haben dem weißen Amerika gezeigt, was für eine wunderbare Musik das ist. Ohne den Blues gäbe es keinen Jazz, keine Country-Musik, keinen Rock'n'Roll. Aber es ist ein Dauerproblem in Amerika, wenn man die Menschen an ihre Vergangenheit und an ihre Kultur erinnern und sie bewahren will. Man blickt hierzulande nicht gerne zurück, sondern umarmt immer nur alles neu.
Im Spätherbst und im Winter ist in Clarksdale mit Blueskonzerten nicht viel los. Nur das Bluesberry Café wirbt mit einem handgeschriebenen Aushang in einem vergilbten Fenster für einen Auftritt abends um 19 Uhr mit einem Dr. Feelgood Potts and Band. Das Bluesberry Café ist nicht größer als ein geräumiges Wohnzimmer. Es offeriert keinen Kaffee, sondern Flaschenbier. Auf dem Menü steht heute Spaghetti mit Fleischbällchen. Die mit zwei Scheinwerfern beleuchtete Bühne fasst knapp die vier Musiker. Dr. Feelgood Potts an der Mundharmonika, einen Gitarristen, dann Bass und Schlagzeug. Die klassische Bluesband-Besetzung im Zentrum des Blues Clarksdale, mitten im Mississippi-Delta. Die Band spielt nicht akustischen Delta-Blues, sondern den elektrisch verstärkten Stil, wie er sich in den 50er Jahren von Chicago aus entwickelte. Das Publikum, vielleicht 30 Menschen, wippt biertrinkend mit. Touristen befinden sich vermutlich nur wenige darunter, denn die schlichte Kleidung der meisten verrät, dass es sich um Ortsansässige handeln muss, die meisten Weiße. Ein Afroamerikaner, der an einem Budweiser nippt, stellt sich als Tommy Page vor. Er ist 71 Jahre alt und stammt aus Clarksdale.
Früher habe ich auf einer Farm hier in der Nähe gearbeitet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kein Überstundenlohn, keine Versicherung. Sie haben dich wie ein Tier arbeiten lassen, zu einem Mindestlohn. Ich habe dort von ganz jung an mein Leben lang gearbeitet. Eine Unterkunft kriegten wir umsonst, aber das war alles. Alles andere musste man selbst bezahlen. Dann wurde ich krank und musste aufhören und bei meiner alten Mutter einziehen. Jetzt sind die Farmen weg. Auch die kleinen Fabriken sind weg. Die Menschen sind weggezogen.
Der 50-jährige Craig Williams stammt aus New Orleans im Nachbarstaat Louisiana, schlägt sich aber seit vielen Jahren im Delta durch. Er ist mit dem Schlagzeuger befreundet, der ihn ins Bluesberry Café eingeladen hat.
It's sad. It really is. It would be nice.
Traurig, wirklich traurig. Wäre schön, wenn ich hier, wo ich aufgewachsen bin, auch arbeiten könnte. Aber so ist es hart, wenn Sie nur eine Fabrik hier hinstellen würden, würde es das Leben von vielen hier ändern. Ich bin seit 32 Jahren hier. In der Zeit habe ich keine einzige Fabrik von innen gesehen, außer den paar Baumwollbetrieben. Wir haben einen Haufen Arbeitslose hier.
Nach einer Stunde ist Konzertpause. Dr. Feelgood Potts heißt mit richtigem Namen Robert Potts. Er trägt einen schwarzen Schlapphut, Vollbart und Brille. Geschätztes Alter, weil er es verschmitzt nicht verraten will, 65. Mit seinem starken Südstaaten-Slang ist er schwer zu verstehen. Was bedeutet der Blues für ihn?
The Blues was the first music that I took a great liking to. The Blues.
Der Blues war die erste Musik, die ich wirklich mochte. Ich hörte Sonny Boy Williams im Radio, Muddy Waters, Little Walter, Howling Wolf, B.B. King, als wir uns ein Radio leisten konnten. Der Blues war überall im Mississippi Delta. Er ist mir auf die Seele gegangen, weißt du?
The Blues was all around me in the Mississippi Delta. It kind of got into my soul, you know.
Robert Potts, ein Urgestein und einer der letzten Bluesmen ohne große Attitüde, ist im Mississippi-Delta aufgewachsen.
Greenwood, Mississippi, out on the plantation.
In Greenwood, auf einer Plantage. Der Weihnachtsmann hat mir als kleinen Jungen eine Mundharmonika geschenkt. Damals haben wir einmal im Jahr neue Schuhe gekriegt. In der Schuhschachtel waren ein paar Äpfel und eine Harmonika drin. Damit habe ich herumgespielt. Ich mochte den Klang, vor allem wenn ich einsam war. Meine Eltern waren sehr religiös. Sie wollten immer nur Gospel singen. Als sie mich nicht hören konnten, habe ich immer nur Blues gespielt. Den mochte ich am meisten.
Wie ein Westernheld in einem Hollywood-Film trägt Robert Potts Gurte an seinem Oberkörper. Aber darin befinden sich keine Patronen, sondern Mundharmonikas.
Ich habe drei Gürtel an. Einer quer links über die Brust, ein anderer rechts herum und ein dritter an der Hüfte. Jede Mundharmonika hat eine ihre eigene Stimmlage. Ich mag die in G. Die hat einen satten Klang.
Seinen Karrierehöhepunkt hatte er Ende der 60er Jahre, als die weißen Hippies den Blues entdeckten und weiße Bands wie die Rolling Stones damit viel Geld verdienten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Auch der Historiker Carly Acuno aus Jackson gesteht, ein Blues-Fan zu sein. Nicht zuletzt, wenn er an die Zukunft des Mississippi-Deltas denkt. Dann befällt ihn das traurige Bluesgefühl.
In a major way. And that is, fracking.
Es sieht so aus, als wäre die nahe Zukunft im Delta das Fracking. Das Land ist so billig und die Arbeitskräfte so willig, nach jedem nur denkbaren Strohhalm zu greifen, der nach Job aussieht, dass es hier zu einem verrückten Fracking-Boom kommen wird. Die Armut ist groß. Außerdem ist zu befürchten, dass das Delta zur Giftmüllhalde für Unternehmen wird. Da gibt es einiges zu tun für uns, um dem entgegenzuwirken.
Der Blues hat Mississippi, wenn man dem Kritiker Glauben schenkt, offenbar nie verlassen. Im guten wie im schlechten Sinne. Mississippi hat den Blues. Sie hörten Reflexe von Max Böhnl.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.